Archibald und der Schatten über dem Millbay Pier. Ein lukulisches Kriminalhörspiel von Detlef Gande in mehreren Teilen. Teil 1. Manche behaupten, ein Frack sei ein Kleidungsstück. Für Archibald Featherstone war er eine zweite Haut, eine Lebenseinstellung. Aus diesem Grund nannten ihn seine Freunde der Pinguin. Mit Mitte 50 und stolzen 40 Dienstjahren auf dem Buckel glitt Archibald nicht einfach durch den Saal des L'Empire de la Table. Er schwebte. Seine Bewegungen waren von einer Präzision, die selbst die Schweizer Uhrmacherkunst in den Schatten stellte. Archibald war ein Oberkellner alter Schule. Streng, aber gerecht zu seinen Kommis, die er mit einem einzigen Fingerzeig stramm stehen ließ und von einer fast magischen Hingabe gegenüber seinen Gästen. Er servierte nicht nur Speisen, er kuratierte Glücksmomente. Wenn er einem Gast den Wein einschenkte, tat er dies mit einer Würde, als würde er den Heiligen Gral verwalten. Doch hinter der Fassade aus tadelloser Höflichkeit und dem Wissen über die korrekte Serviertemperatur eines 1982 Bordeaux verbarg sich eine Leidenschaft, die so gar nichts mit Sauce Hollandaise zu tun hatte. In Archibalds kleiner Mansarde stapelten sich nicht nur Weinführer, sondern auch die gesammelten Werke von Sir Arthur Conan Doyle und Agatha Christie. Während Pinguine von Fischen träumten, träumte Archibald von Indizien. Er suchte in den Gesichtern seiner Gäste nicht nur nach dem Wunsch für das nächste Dessert, sondern nach dem Schatten eines Geheimnisses. Es war ein regnerischer Dienstagabend, die Art von Abend, an der Sherlock Holmes sicher die Pfeife stopfen würde, als das Unausweichliche geschah. Zwischen dem zweiten Gang, Cappuccino vom weißen Trüffel, und dem dritten Gang, Atlantik-Steinbutt auf Champagnerbutter, passierte etwas, das nicht auf der Speisekarte stand. Ein Schrei durchschnitt die andächtige Stille des Drei-Sterne-Tempels. Archibald erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde, rückte sich die Fliege gerade und atmete tief durch. Endlich! Ein Fall! Aber natürlich würde er ihn mit Anstand lösen. Ein Mörder mochte die Etikette verletzen. Archibald Featherstone würde es niemals tun.
Der Fauxpas und die Kunst der Deeskalation. Archibald Featherstone. Zwischen Etikette-Rettung und unerfüllten Krimiträumen. Archibald spürte, wie sein Puls sich beschleunigte. Nicht vor Schreck, sondern vor detektivischer Vorfreude. Doch als er den Ort des Geschehens an Tisch 4 erreichte, realisierte er mit der Ernüchterung eines Gourmets, der eine Dosensuppe vorgesetzt bekommt, dies war kein Fall für Scotland Yard, dies war ein Fall für das Protokoll. Baroness von Zitzewitz saß kerzengerade in ihrem Polstersessel, das Gesicht in einem Farbton, der gefährlich nahe an das Hummermus des ersten Ganges herankam. Vor ihr stand der junge Kommis Lukas, blass und zitternd, während er den Teller, Gott bewahre, tatsächlich von links ausgehoben hatte. Ein Raunen ging durch das L'Empire de la Table. Ein Sakrileg, zischte die Baroness. Wird man hier nun wie in einer Bahnhofskantine bedient? Archibald Featherstone glitt lautlos herbei. Mit einer sanften, fast unmerklichen Bewegung seines Zeigefingers signalisierte er Lukas, sich zurückzuziehen. Er verbeugte sich in einem Winkel, der exakt 12,5 Grad betrug. Die perfekte Mischung aus Demut und Autorität. Gnädige Baroness, begann Archibald mit seiner tiefen, beruhigenden Stimme. Ich danke Ihnen für Ihre außerordentliche Aufmerksamkeit. Sie haben soeben einen Teil unserer internen Schulung für Fortgeschrittene miterlebt. Er machte eine kunstvolle Pause und schenkte ihr ein Lächeln, das selbst Eisberge zum Schmelzen gebracht hätte. Der junge Mann probte eine theoretische Unmöglichkeit, um den Kontrast zur Perfektion unseres Hauses zu verdeutlichen. Dass Ihre geschulten Augen dies sofort erfasst haben, unterstreicht lediglich Ihre Stellung als Kennerin höchster Gastlichkeit. Noch bevor die Baroness antworten konnte, hatte Archibald den Teller mit der Anmut eines Magiers von der rechten Seite neu platziert. Als kleine Entschuldigung für diese akustische Störung erlaubt sich die Küche, Ihnen zum Hauptgang ein Glas des 1996 Dom Pérignon zu kredenzen. Auf Kosten des Hauses, versteht sich. Die Baroness entspannte sich. Das Purpur wich einem zufriedenen Rosa. Archibald verbeugte sich erneut und glitt davon. Die Krise war abgewendet, die Etikette gewahrt. Doch innerlich seufzte der Maitre. Kein Mord, nur ein falsch ausgehobener Teller, dachte er. Während er Lukas in der Küche ein strenges, aber väterliches Briefing über die Servierseiten gab, schweiften seine Gedanken bereits wieder zu Hercule Poirot ab. In Plymouth war es heute einfach zu friedlich. Ein goldener Fang und die Stille vor dem Sturm. Archibald Featherstone, vom Glanz des Parketts zur Kühle der Millbay Docks. Nachdem Archibald den jungen Lukas mit einer Mischung aus strenger Unterweisung und väterlicher Ermutigung in den Feierabend entlassen hatte, kehrte die vertraute Stille im L'Empire de la Table ein. Es war 23.30 Uhr. Während das Silber poliert und die letzte Kristallkaraffe an ihren Platz gestellt wurde, erledigte Archibald die Abrechnung mit der Präzision eines Mathematikers. Kein Cent wich ab. Etikette beginnt schließlich schon beim Kassensturz. Doch in dieser Nacht war sein Schlaf kurz. Bereits um 4.30 Uhr, als Plymouth noch unter einer Decke aus Küstennebel schlief, stand Archibald am Millbay Dock. Die Luft roch nach Salz und Abenteuer. Sein Ziel? Der Stand des Edelfischhändlers Quick and Easy, wo ein Paket aus Fernost wartete. Ein Blauflossentunfisch, direkt eingeflogen aus Japan. Ein Tier so makellos, dass es fast zu schade für das Messer schien. 95 Gäste hatten für das heutige 5-Gang-Menü jeweils 2.499 Pfund Sterling bezahlt. Ein stolzer Preis für ein Schnäppchen. Doch bei einem Einkaufspreis von 1.700 Pfund pro Kilo war Kalkulation eine Frage der Ehre. Archibald zückte seine geeichte Waage. 186,25 Kilo. Perfekt. Um kurz nach 5 Uhr morgens schob Archibald den Bollerwagen mit der kostbaren Last in die noch verwaiste Restaurantküche. Das Summen der Kühlschränke war das einzige Geräusch. Mit der Akribie eines Forensikers begann er, den Fisch zu dokumentieren. Blitzlichtgewitter in der Küche, Fotos für das Archiv, Notizen über die Marmorierung des Fleisches. Dann griff er zu seinem persönlichen Filetiermesser. Ein Erbstück, noch schärfer als sein Verstand. Ein vorzeitiges Erbe von seinem Vater zur damals bestandenen Kochprüfung. Mit ruhiger Hand setzte er den ersten Schnitt. Das Fleisch gab butterweich nach. Doch als er das Messer tiefer führte, stieß er auf einen Widerstand, der dort nicht hingehörte. Kein Knochen, kein Knorpel, etwas Metallisches. Archibald hielt inne. Er schob das Gewebe vorsichtig beiseite und förderte eine kleine, wasserdicht verschweißte Kapsel zutage, die tief im Inneren des Fisches verborgen war. Sein Herz schlug schneller. Ein Blick auf die Uhr, 6.15 Uhr. Die Köche kamen erst in knapp 3 Stunden. Er legte das Messer beiseite, zog seine weißen Handschuhe glatt und betrachtete den Fund. Das war kein kulinarisches Extra. Das war ein Indiz. Der Fall, auf den er so lange gewartet hatte, war nicht durch die Vordertür spaziert. Er war per Luftfracht aus Japan direkt in seine Küche geliefert worden. Das Geheimnis im Petrus und die Nacht der 95 Juwelen. Archibald Featherstone. Kulinarische Perfektion trifft auf tiefgekühlte Rätsel. Archibald betrachtete die Kapsel. Rostfreier Edelstahl, kühl und unnachgiebig. Ein mechanisches Zahlenschloss mit 5 Ringen verwehrte den Zugang. Gewalt, murmelte er, während er eine Flocke Eis von seinem Arm strich, ist die Zuflucht der Inkompetenten. Er brauchte den Fuchs. Charlie the Fox, sein alter Weggefährte aus Tagen, als Plymouth noch nach Ruß und Abenteuer roch, war der Einzige, der dieses Schloss mit der nötigen Eleganz knacken konnte. Doch die Pflicht rief. 95 Gäste erwarteten Perfektion. Mit der Ruhe eines Chirurgen beendete Archibald die Zerlegung des 186,25 Giganten. Als die Brigade um 9 Uhr die Küche betrat, fanden sie ein Schlachtfeld der Ordnung vor. Akkurat portionierte Filets, dokumentiert und bereit für die Veredelung. Während Küchenchef Jean-Luc ehrfürchtig das Messer senkte, schlich Archibald sich in sein Heiligtum, den Weinkeller. Die Luft war perfekt, konstante 12,8 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 72%. Archibald steuerte auf das Regal mit dem 2015er Chateau Petrus zu. Mit einem schmalen Spatel hebelte er die 12er Holzkiste auf. Eine Flasche musste weichen, um Platz für das stählerne Rätsel zu schaffen. Er bettete die Kapsel weich zwischen das edle Holz und verschloss diese wieder mit dem Deckel. Man konnte den Eingriff nicht mehr erkennen. Frühestens 2035 wird dieser Wein das erste Mal verkostet. Die überschüssige Flasche Petrus brachte er im Fach des 1921. unter. Dort würde sie die nächsten Jahre niemand vermuten. Horace, der Sommelier, war ein Genie, aber er zählte seine Schätze nur selten nach, solange das Etikett glänzte.
Der Service, ein Ballett der Sinne. Um 18.30 Uhr öffneten sich die Flügeltüren des L'Empire de la Table. Die Crème de la Crème war erschienen. Lady Penelope Hetherington, die das Monokel nur zum Essen ablegte, saß neben dem Hollywood-Actionstar Jack Ironside, der sichtlich Mühe hatte, seine Muskeln in den vorgeschriebenen Smoking zu pressen. Auch der Herzog von Devonshire gab sich die Ehre. Der Abend war ein Triumphzug. 1. Amuse-Gueule. Gratinierter Seeigel, begleitet vom prickelnden Palmes d'Or Brut 2008. 2. Der Auftakt. Thunfisch-Sushi mit einem messerscharfen Bruderberg-Riesling GG von Maximin Grünhaus. 3. Die Tiefe. Eine Essenz von der Blauflosse, so kräftig, dass kein Wein der Welt ihr hätte standhalten können. 4. Die Eleganz. Sashimi auf Passepierre-Gemüse. Lady Hetherington flüsterte entzückt: Archibald, dieser 1989er Corton Charlemagne schmeckt, als hätte man flüssiges Gold in Seide gegossen. 5. Der Höhepunkt. Das Duett von Thun und bretonischem Hummer auf dem Schaum des Krug Rosé 21. Edition. 6. Das Finale. Millefeuille von Croquant mit weißer Mousse au Chocolat an frischen Erdbeeren aus dem Devon. Dazu einen Schloss Johannesberger Riesling. Auslese Ex Bibliotheca Subterranea Fass 374. Mr. Featherstone, raunte Jack Ironside, während er sich den letzten Rest des Mousse au Chocolat schmecken ließ. Ich habe in Tokio gegessen. Ich habe in New York gegessen. Aber dieser Service, Sie sind ein Magier. Archibald verbeugte sich knapp. Wir bemühen uns lediglich, dem Fisch gerecht zu werden, Sir. Als um 23.30 Uhr die letzten Gäste in ihren Limousinen davonrollten, schickte Archibald eine kurze Nachricht an Charlie. Der Fisch hat gesungen. Morgen 10 Uhr am Leuchtturm. Bring das Werkzeug mit.
A. Der Code im Nebel. Und das Festmahl des Fuchses Archibald und Charlie. Fachmännische Analyse am Smeaton's Tower. Ein Code ist wie ein guter Wein. Er braucht Zeit zum Atmen. Die Begrüßung am Leuchtturm von Plymouth fiel gewohnt stürmisch aus. Charlie, der seinen Spitznamen, der Fuchs, nicht nur seiner rötlichen Weste, sondern vor allem seinem messerscharfen Verstand verdankte, verschränkte die Arme. 3 Tage, Pinguin, 3 Tage Funkstille und dann diese kryptische Nachricht. Welches Werkzeug soll ich denn bitte mitbringen, wenn der Fisch angeblich schon gesungen hat? In meinem Alter operiert man nicht mehr im Dunkeln. Archibald schmunzelte und rückte sich die Fliege gerade, die im scharfen Seewind etwas gelitten hatte. In der ruhigen, sachlichen Art eines Oberkellners, der gerade eine Reklamation über zu kalte Suppe abgewehrt hat, berichtete er von dem Fund. Er erzählte von der Kapsel, dem 5-stelligen Schloss und dem Widerstand im Fleisch des 186,25 Giganten. Charlie wurde schlagartig ernst, seine Augen blitzten. 5 Stellen? Das sind 10 hoch 5, also genau 100.000 Möglichkeiten, Archie. Mit roher Gewalt oder einem Schweißgerät ruinieren wir nur den Inhalt. Wir brauchen den Schlüssel im Kopf des Absenders. Er begann auf und ab zu laufen. Woher kam das Tier? Japan, sagst du? Wer war der Fischer? Welches Schiff? Wir müssen die Logistik des Luxus analysieren. Oft ist das Passwort eine Registriernummer oder ein Datum, das für den Versender heilig ist. Aber erst,
unterbrach Charlie sich selbst und rieb sich den Bauch, forderte ich meinen Lohn. Du hast mir diesen Thunfisch versprochen. Und ich weiß, du hast ein Filetstück für deinen alten Freund beiseite gelegt. Archibald neigte den Kopf. Ich wäre ein schlechter Gastgeber, wenn ich das vergessen hätte, Charlie. Mein privater Holzkohlegrill steht bereit. Wenig später, im geschützten Hinterhof des L'Empire de la Table, zischte das edle Fleisch auf der glühenden Kohle. Nur Sekunden von jeder Seite, ein Hauch von Meersalz, mehr brauchte diese Qualität nicht. Charlie schloss die Augen beim ersten Bissen. Archie, wenn das Passwort so gut ist wie dieser Fisch, dann ist es ein Meisterwerk. Plötzlich hielt Archibald inne. Charlie, du sagtest Datum. Der Fisch wurde am 21. Dezember in Japan verladen. Aber es gab eine Besonderheit bei der Fanglizenz, die ich fotografiert habe. Die Lizenznummer des Bootes Kuro Maro 5 endete auf eine seltsame Zahlenfolge. 24.995. Warte, 24.995 Pfund kostet das Menü bei uns. Und wir haben 95 Gäste. Charlie grinste und wischte sich das Fett vom Mundwinkel. Der Absender wusste also genau, wo dieser Fisch landen würde. Er kannte dein Menü und deine Gästeanzahl, bevor der Fisch überhaupt in Plymouth war. 24995. Das ist kein Zufall, das ist eine Adresse.
Das eiskalte Kopfgeld und die Weisheit von Archibald dem Zweiten. Archibald und Charlie, wenn Diamanten zu Eis werden und die KI das Grauen entschlüsselt. Diamantensorbet, ein eiskaltes Versteck für 5 Millionen Pfund. Mit angehaltenem Atem und der Präzision, die Charlie einst als Chief Inspector bei Scotland Yard ausgezeichnet hatte, drehten sie die Ringe der Kapsel auf die Kombination 24995. Ein satter Klick hallte durch die stille Restaurantküche. Doch statt eines Mikrofilms oder eines Giftfläschchens quollen 10 funkelnde Steine hervor, die das künstliche Licht in 1000 Prismen brachen. Bei den Göttern des Olymps, flüsterte Charlie und schob seine Lupe zurecht. Archie, das sind Diamanten! Und zwar keine kleinen Steinchen für einen Verlobungsring! Sie legten die Beute auf die digitale Küchenwaage. 60 Karat insgesamt. Rund 3 bis 4 Millionen Pfund auf dem Schwarzmarkt, schätzte Charlie mit der Nüchternheit eines Mannes, der schon zu viele Beweismittelbeutel gesehen hatte. Dazu fand sich ein eng beschriebenes Blatt, die Anweisung. Doch der Text war ein Wirrwarr aus Symbolen und Ziffern. Archibald, modern und effizient, scannte das Papier kurzerhand ein und fütterte den Computer daneben. Lass uns sehen, was mein digitaler Kollege dazu sagt, murmelte er. Charlie taufte den Rechner prompt mit einem Augenzwinkern Archibald 2. Während die KI rechnete, mussten die Steinchen der Diebe gesichert werden. In der Hosentasche sind wir eine Zielscheibe, bemerkte Archibald. Er griff nach einer Silikon-Eiswürfelform, platzierte in jedes Fach einen der 6 Karäter, füllte sie mit destilliertem Wasser und schob sie in seinen privaten Gefrierschrank im Büro. Diamanteneiswürfel, wer dort sucht, findet nur Kälte. Ein Signalton riss sie aus der Deckung. Archibald dem II. War fertig. Auf dem Bildschirm erschienen klare, grausame Worte. Es war ein Mordauftrag. Das Ziel? Der englische Premierminister. Die Frist? Der 20. dieses Monats, in genau 10 Tagen. Die Diamanten? Lediglich die 50-prozentige Anzahlung für ein fürstliches Kopfgeld. Solange wir die Anzahlung und das Protokoll haben, ist der Mörder blind und das Opfer theoretisch sicher, folgerte Archibald. Er nahm den Ausdruck, hielt sein Feuerzeug daran und sah zu, wie die Flammen die mörderische Anweisung in harmlose Asche verwandelten. Doch die Stille, die folgte, war trügerisch. 10 Tage blieben ihnen, um den Schatten zu finden, der den Premierminister im Visier hatte. Und sie wussten, ein Auftraggeber, der 10 Millionen Pfund zahlt, lässt sich nicht so leicht die Butter vom Brot oder den Fisch vom Teller nehmen.
Scherbenhaufen und Schattenmänner, das olle Team nimmt die Witterung auf. Spurenlose Schatten und träge Beamte. Archibalds private Ermittlung beginnt. Die Asche der verbrannten Anweisung war noch nicht ganz erkaltet, da nagte bereits das schlechte Gewissen an Archibald. Ohne das Dokument fehlte das Herzstück ihrer Beweiskette. Dennoch siegte die Vernunft. Ein Attentat auf den Premierminister konnte man nicht mit einem Achselzucken abtun. Doch der Anruf bei der örtlichen Polizei von Plymouth verlief ernüchternd. Der Beamte am anderen Ende der Leitung klang, als hätte er zu viel schlechten Tee getrunken. Ein Mordkomplott im Thunfisch, Sir? Und Diamanten im Eisfach? Wir leiten das an den MI5 weiter. Rufen Sie nicht wieder an. Wir melden uns. Das war der erste Fehler. Der zweite war der Glaube an die Sicherheit des Gefrierschranks. In der Nacht auf den zweiten Tag geschah das Unfassbare. Als Archibald am Morgen die Restaurantküche betrat, bot sich ihm ein Bild des Grauens. Das L'Empire de la Table war verwüstet. Kristallgläser lagen in Scherben, die Weinkarte war zerrissen, doch das Ziel war eindeutig: sein Büro. Die Tür des Gefrierschranks stand offen. Die Eiswürfelform lag achtlos auf dem Boden, leer. Die Diamanten waren weg. Die Beweise waren weg. Charlie, der auf Archibalds verzweifelten Anruf hin sofort herbeieilte, fluchte leise. Oh, shit. Here we go again. Das waren Profis, Archie. Die haben nicht gesucht, die haben gewusst. Die Spurensicherung der Polizei rückte an, doch sie arbeiteten mit der Geschwindigkeit einer Weinbergschnecke im Gegenwind. Keine fremden Fingerabdrücke im Büro, keine DNA-Spuren. Saubere Arbeit, brummte der leitende Ermittler gelangweilt. Doch Archibald hatte noch einen Trumpf. Die versteckte Kamera über dem Safe, die auch den Froster im Blick hatte. Auf dem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Video sahen sie zwei Gestalten. Zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, athletisch, muskulös, in kompletter schwarzer Einsatztaktikkleidung und schweren Lederstiefeln. Sie bewegten sich mit einer militärischen Präzision, die Archibald das Blut in den Adern gefrieren ließ. Als zwei Stunden später endlich die Agenten des MI5 eintrafen, blickten sie Archibald und Charlie herablassend an. Sie stellten Fragen, die eher nach Verhör als nach Hilfe klangen. Sie behaupten also, Diamanten im Fisch gefunden zu haben? Und die sind jetzt zufällig alle weg? Und auf ihrem Video sieht man nur zwei Einbrecher, die ihr Büro demolieren. Da war wohl jemand auf der Suche nach ihrem Schwarzgeld. Wir werden den örtlichen Beamten Bescheid geben, dass diese sich um diesen Einbruch weiter kümmern dürfen. Nachdem die Beamten abgezogen waren, herrschte bittere Stille. Die sind zu träge, Charlie, sagte Archibald und rückte sich trotz der Verwüstung seine Fliege mit zittrigen Fingern gerade. Sie warten auf Berichte, während der 20. immer näher rückt. Wir haben nur noch 8 Tage. Charlie klopfte ihm auf die Schulter. Dann machen wir es auf die alte Tour. Chief Inspector AD und der beste Oberkellner Englands. Wir finden diese Schattenmänner selbst.
Das Verhör beim Sherry und der Schatten des Giganten.
Hollywood-Glanz und finstere Schatten. Das Alibi von Jack Ironside. Die Verwüstung im Büro war beiseite geräumt. Doch die psychologische Last wog schwer. Archibald goss 2 Gläser eines 1964. Amontillado ein. Medizin für die Nerven. Er setzte sich Charlie gegenüber, der nachdenklich auf ein Standbild der Überwachungskamera starrte. Charlie, wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Die offiziellen Stellen halten uns für exzentrische Phantasten und die Beweise sind in den Händen derer, die sie am wenigsten besitzen sollten, begann Archibald und nippte an seinem Sherry. Charlie brummte und rieb sich das Kinn. Wir brauchen einen Ankerpunkt, Pinguin. Jemand, der die Information über den Wert des Menüs und die Gästeanzahl hatte. Jemand, der nicht nur physisch in der Lage ist, eine Kühlschranktür einzutreten, sondern der auch die Aura eines Mannes besitzt, der gewohnt ist, Befehle zu erhalten oder Attentate auszuführen. Archibald erstarrte. Er stellte sein Glas so behutsam ab, dass es keinen Laut von sich gab. Charlie, erinnerst du dich an Tisch 7, vorgestern Abend? Der Actionstar? Jack Ironside? Fragte Charlie skeptisch. Komm schon, Archie, der Mann rettet im Kino die Welt. Warum sollte er den Premierminister töten wollen? Nun ja, rund 8 Millionen Pfund. Eine große Motivation. Denkt nach,
entgegnete Archibald leidenschaftlich. Er ist exakt 1,84 Meter groß. Er ist eine einzige Ansammlung von Muskelmasse. Und das Wichtigste, er war der einzige Gast, der mich direkt auf das Menü ansprach. Er wusste durch seine Agentur von der Reservierungslage, 95 Personen. Er kannte den Preis von 2.499 Pfund. Er hat die Details der Kalkulation gelobt, als wäre er ein Buchhalter und kein Mime. Charlie zog die Augenbrauen hoch. Ein Hollywood-Star als Profikiller? Das klingt nach einem Drehbuch von ihm selbst. Oder nach dem perfekten Versteck, konterte Archibald. Niemand verdächtigt den Helden der Nation. Er hat die Stiefel, er hat die Statur und er ist immer noch in der Stadt. Er residiert im Royal Hotel am Ho. Gut, sagte Charlie und ein gefährliches Funkeln trat in seine Augen. Wir müssen sein Alibi prüfen. Zwischen 2 und 4 Uhr heute Nacht. Wenn er behauptet, er habe geschlafen, müssen wir das verifizieren. Aber diskret, Archie. Ein falsches Wort und wir haben eine Millionenklage am Hals oder, was schlimmer ist, eine Kugel im Kopf. Archibald nickte langsam. Ich kenne den Concierge im Royal. Er schuldet mir noch einen Gefallen wegen einer Kiste Vintage-Portwein. Ich werde ihn besuchen. Als besorgter Gastronom, der seinem Gast ein vergessenes 123. Souvenir nachliefern wollte.